Aber diese Hürde von Erstkauf und dann auf den Zweitkauf, das ist diese große Kluft, wo die meisten Brands es nicht schaffen, drüber zu kommen. Eigentlich mein Appell insgesamt, wenn es ums E-Mail-Marketing geht, weil alle testen ihren Online-Shop, alle testen ihre Ads, alle testen alles, aber testet auch eure E-Mails. Der größte Impact bei allen E-Mails, egal was ihr versenden werdet, ist in der Regel immer Timing, Timing, Timing.
Einen Neukunden zu gewinnen, kostet eine E-Commerce-Marke im Schnitt 5-mal so viel, als einen Bestandskunden zu reaktivieren. Und trotzdem investieren ganz viele E-Commerce-Marken vieles ihres Budgets, meistens 90% plus, in die Neukundengewinnung und lassen verdammt viel bestehende Kunden einfach liegen. Und das Ergebnis ist relativ simpel. Bestandskundenanteil unter 15%, man hat Liquiditätsprobleme, rennt irgendwie so einem gesunden Geschäftsmodell hinterher, versucht das Ganze mit Ads zu fixen und das, obwohl im Prinzip jeder zweite Kunde und Erstkäufer nie wiederkommt. Ja, und dabei braucht es am Ende des Tages eigentlich ein relativ überschaubares Setup, um schon mal die 20% der Dinge zu fixen, die 80% der Ergebnisse im E-Mail-Marketing bringen, ganz konkret in Klaviyo, wenn richtig aufgesetzt. Und das löst schon mal richtig was aus. Und genau das zeigen wir dir heute, hands-on. Wir gehen direkt in Klaviyo rein, das wohl bekannteste E-Mail-Marketing-Tool. Und dazu habe ich heute den Marco Endres von OnlineGen dabei. Wir haben jetzt zusammen in, ich glaube, 130, 140 Brands inzwischen zusammengearbeitet. Unter anderem hat Marco auch Brands betreut wie die Coro Drogerie, Störtebeker, Nature Love, AG1 und viele mehr. Und deswegen, lieber Marco, herzlich willkommen hier zu dieser kleinen Klaviyo Masterclass. Stell dich doch gerne mal kurz vor, was gibt dir die Berechtigung, über das Thema E-Mail-Marketing und CRM zu sprechen?
Ja, danke Nico für das sehr tolle Intro. Mittlerweile müssten es 130 Brands oder sowas, glaube ich, sein, wo wir miteinander irgendwie drin sind. Seit 2,5, 3 Jahren oder sowas arbeiten wir jetzt zusammen, also Ecosa und OnlineGen. Und ja, wer bin ich? Was machen wir? Also relativ einfach, wir sind OnlineGen im Endeffekt. Wir haben eine Agentur, die rein spezialisiert ist auf Retention. Also wir machen kein SEO, keine Meta-Ads und keine anderen Themen, sondern wirklich reiner Fokus auf unser Kerngeschäft, das ist CRM. Das heißt, wir wollen einfach dafür sorgen, dass die Leute besser werden. Das Ganze mache ich jetzt seit bald 5 Jahren. Früher Online-Shops gebaut und was ist mir immer aufgefallen an den ganzen Themen? Die meisten machen, wenn es um Retention geht, halt einfach nichts Richtiges. Und da konnten wir jetzt in den letzten Jahren, ob es jetzt ein AG1 ist, ein Nature Love, ein Coro und so weiter, einfach sehr, sehr viele Kunden mit begleiten, einfach ein sehr starkes CRM aufzubauen und dort einfach rauszukommen aus dieser Thematik, dass diese Kunden nicht zum Zweitkauf kommen oder zum Drittkauf, zum Viertkauf und so weiter. Aber diese Hürde von Erstkauf und dann auf den Zweitkauf, das ist eigentlich so diese große Kluft, wo die meisten Brands es nicht schaffen, drüber zu kommen.
Und genau deswegen haben wir, glaube ich, vor einer ganzen Weile gesprochen, nachdem der Jakob das Intro gemacht hat. Und ich habe gesagt, Marco, das ist der perfekte CRM-Bulle. Den will ich bei uns mit an Bord haben. Und jetzt machst du schon seit sehr, sehr langer Zeit als CRM-Experte bei uns im Growth Consulting mit. Hilfst dir bei der Implementierung, hast teilweise wirklich Cases, wo wir wirklich schnell große CRM-Setups aufbauen wollten, im Done-for-You betreut. Und deswegen, Marco, bevor wir in die Flows reingehen, was sind so die Dinge, die du siehst, gerade auch bei uns in der Zusammenarbeit oder generell, wenn du einen neuen Store reinschaust, einen neuen Klaviyo-Account aufmachst, was sind so die meisten Ausgangslagen? So, wo befinden sich die Leute, wo du sagst, hey, das sind so die Klassiker?
Ja, also die Klassiker sind eigentlich erstmal, dass die komplette Customer Journey nicht wirklich durchdacht ist. Das heißt, die Kunden kommen rein, kriegen ihre erste E-Mail, Flowfilter sind falsch, obwohl Leute schon gekauft haben, werden sie weiter bespielt in gewissen Automationen. Und eigentlich ist so der größte Klassiker, 1, 2 E-Mails in einem Welcome-Flow, vielleicht einen abgebrochenen Warenkorb-Flow und dann hört's auf. Das heißt, dieses Produkt-Onboarding findet meistens gar nicht statt. Und wenn man sich so das anschaut, egal ob es ein Putzmittel ist, ein Reinigungsmittel, ein Sportgerät, das ist am Endeffekt immer egal. Wenn das Produkt-Onboarding und das Produkterlebnis nicht gut ist, dann können die Kunden nicht das Maximale rausholen aus dem Produkt. Und Produkt ist key. Und das ist in der Regel fast bei jeder Brand so.
Das heißt, der Klassiker ist eigentlich, ich sehe das auch immer noch oft, dass Leute gar keine Flows haben. Das gibt's auch noch sehr viel. Ja. Ja. Gerade in etablierten Brands ist, glaube ich, relativ groß. Aber was ich dann ergänzend dazu auch noch sagen kann, viele schauen sich immer ihre Bestandskundenquote auch falsch an. Die denken, sie haben ein super Bestandskundengeschäft, weil sie sich irgendwie in Shopify die letzten 30 Tage angucken. Wenn der Adspend mal ein bisschen runter ist, ja, wir haben jetzt gerade 40% Returning Customer Business. auch mal so die Quoten wirklich anzugucken, eine saubere Trennung zwischen dem faktischen Neukundengeschäft, dem faktischen Bestandskundengeschäft hinzukriegen und auch mal zu gucken, wie entwickelt sich denn ein Kunde auf der Deckungsbeitragsebene über die Laufzeit? Du arbeitest ja auch super viel mit Klar. So, das sind auch so die Themen, wo ich auch immer sage, so, wenn man noch ein bisschen weiter am Anfang steht, ist ein Riesending. Und ich denke, da bist du ja auch total im Thema, so ganze Deliverability-Thema, es kommt auch oft auf bei euch, oder?
Ja, also erstmal so diese ganzen Deckungsbeitragsthematiken, wenn man so die Ausgangslage jetzt nochmal kurz zurücknimmt, wenn man mit einem Kunden spricht, und wir arbeiten ja sehr viel mit CLVs und versuchen dort immer den Kundenwert in die Mitte zu stellen, so gucken, dass wir Kohorten optimieren. Wenn man jemanden fragt, was sind denn auf 30, 60, 90 Tagen deine CLV-Uplifts, kann dir das vielleicht 10% der E-Commerce-Gründer überhaupt sagen.
Also, das ist crazy, ne? Wie viel Potenzial alleine zu wissen, wie viel Cash man eigentlich wirklich verdient in seinen Kohorten schon allein, bevor man da ist.
Ja. Und das ist so diese Thematik, die ich halt auch gesehen habe, als ich angefangen habe und jetzt auch sich immer weiter durchzieht im Endeffekt. Ja. Das ist so diese Grundessenz, glaube ich, die auch so in der Arbeit liegt im Endeffekt. Also wir wollen die Daten besser verstehen. Und das ist das Gleiche, wie Ecosa ja auch vorgeht. Das heißt, ihr geht auch rein und nimmt erstmal den Laden auseinander. Und wenn das halt gemacht ist, dann ist am Ende ja der Grundstein erstmal gelegt, damit man in diese Skalierung überhaupt reingehen kann.
Wo wir schon beim Thema Daten und Benchmarks sind, wenn du dir so einen Case anguckst, was sind denn so Benchmarks, wo du sagst, hey, das ist jetzt ein gesunder Bestandskundenanteil oder eine gesunde CLV-Extension. Wie ordnest du so eine Brand erstmal ein für alle, die auch zuhören, um sich mal selber so ein bisschen einzuschätzen? Was schaust du dir an?
Also es ist, auf der ersten Seite müssen wir erstmal unterscheiden, in was für einer Branche man tätig ist. Also nehmen wir jetzt mal den klassischer CLV oder sozusagen Retention Traumkunde, Supplemente, relativ easy. Wenn eine Supplement-Brand irgendwie eine wiederkehrende Kundenrate hat von irgendwie 20%, dann ist es schon eher relativ niedrig. Außer wir reden vielleicht von einem Zeitraum, wo man eine extrem krasse Neukundenakquise hat. Dass es vielleicht zeitweilig so ist, aber in der Regel sollten die Kunden schon eher weiter höher sein. Also das sehen wir in der Regel zwischen 40-70%. Alles mit dabei, selbst bei einer krassen Skalierung, wo da die Kunden wieder reinkommen. 70% ist teilweise auch wieder kritisch bei einigen Kunden, weil man dann eher von den Bestandskunden sehr, sehr stark lebt, außer man ist trotz starker Skalierung einfach so gut da drin, das wieder zu reinzubekommen. Da ist als Beispiel AG1 ein super krasses Beispiel. Die durften wir fast 2 Jahre begleiten und haben den kompletten Subscription-Funnel aufgebaut in Deutschland und in der UK. Und dort ist es halt auch da zum Beispiel Königsdisziplin extrem stark, dass man diese Kunden reinbringt und diese Uplifts reinholt. Und auf der anderen Seite, ja, so wiederkehrende Kunden oder CV-Uplifts, wenn wir uns sowas anschauen, dann kommt es eben stark drauf an, natürlich auf die Produkte. Und das verstehen viele dann auch wieder nicht. Wenn ich jetzt ein Produkt habe, was 3 Monate hält, dann werde ich nach 30 Tagen keinen riesen Uplift haben. Ist normal. Manche Gründer verstehen das aber nicht und sind dann sehr, sehr pushy bei solchen Themen. Wenn man aber dort reingeht, dann siehst du oft bei manchen Brands, wenn sie jetzt nicht so super starke Produkte haben, sagen wir zum Beispiel irgendwelche Ledertaschen, sehr hochwertig etc., dann bist du da schon mit einem geringeren Uplift, vielleicht erstmal mit 4-5% auf 30 Tagen, aber langfristig auf 90 Tage hast du eine Handtasche, wo man noch die Straps austauschen kann und so weiter und so fort. Kluge Cross-Sales, gute Datenanalysen, was kaufen Kunden zusammen und an welchem Zeitraum und nach wie vielen Tagen sollte ich kommunizieren? Da kann man schon dann am Ende auch mit so einer Brand mal auf 20% kommen nach 90 Tagen.
Genau, ich bin stehen geblieben bei einer super spannenden Benchmark, wo man sich nochmal selbst gegenprüfen kann, wenn man gerade zuhört, ist auch die absolute Retention Rate, finde ich immer super interessant. Also die faktische Anzahl aller Neukunden, die ein zweites Mal kaufen. Und dazu muss man den Zeitraum in der Regel mal ein bisschen ausdehnen oder auch einfach mal eine Kohorte bilden, ja, und sich eigentlich gesamt angucken, wie viel Prozent aller Neukunden kommen denn überhaupt wirklich noch ein zweites Mal. Und ich persönlich finde, zumindest jetzt, wenn man mal branchenweit guckt, klar gibt es ein paar Ausreißer mit sehr hohen Warenkörben, wenn ich irgendwie 500 bis 1000, 2000 Euro Produkte verkaufe, Couches etc., da habe ich jetzt vielleicht nicht die größte Retention, aber man kann schon sagen, bei jeder E-Commerce-Brand, die sich irgendwo zwischen 50 bis 200 Euro Warenkorb befindet und ich krieg's nicht hin, mal mindestens 20% meiner Kunden zum Zweitkauf zu bewegen, ist es schon meistens ein relativ beschissenes Geschäftsmodell, ne? Weil einfach, ich sag das auch immer, so der, die Schlacht wird über den Neukunden gewonnen, aber der Krieg über das Bestandskundengeschäft. Und deswegen absolut integral, dass man dann reingeht. Und wenn man so eine Kohortenanalyse mal anguckt, zum Beispiel, was wir auch gemeinsam mal viel machen in Klar, mal wirklich so eine Cohort-Analysis, da sieht man dann wirklich auf dem Deckungsbeitrag und nicht nur praktisch absolut gesehen, wie viel Umsatz kommt, wie viel Cash verdiene ich damit. Ja? Und das ist so spannend, weil es gibt Szenarien, wenn wir zum Beispiel Akquisition, also Meta-Ads und Retention nicht super unter einen Hut kriegen, da kann es sein, ich habe im Meta-Ads einen gigantischen ROAS, ja, vierer ROAS auf ein Produkt, habe aber eine hohe Retoure drauf, das sehe ich nicht in Meta. Ich habe geringes Bestandskundengeschäft darauf, das sehe ich nicht in Meta. Und ich habe am Ende eventuell sogar nicht mal eine geile Marge. Dann kann der ROAS so gut sein, wie er will, and I won't earn money. Wo auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel ein Produkt, auch mal anderes Beispiel aus dem Konsumbereich verkaufe, wo wir zum Beispiel sagen, wir haben nur einen 40 Euro Warenkorb, wir kriegen es aber innerhalb der ersten 60 Tage hin, dass der Kunde nochmal kommt mit einem 80, 90 Euro Warenkorb, kann ich im Prinzip super, super unprofitabel sein auf die Akquisition, verdiene aber, bis das Marketing abgerechnet wird, über die Kreditkarte trotzdem echt viel Geld. Und das nicht praktisch, oder diese Themen so als Silo zu betrachten, ist, glaube ich, so zur Einordnung, was die Benchmarks angeht, erstmal super wichtig, weil viele sich einfach so Vanity-Metrics angucken, ne? Den ROAS, die Wiederkaufsrate in Shopify, so das sind, wenn man darauf Entscheidungen trifft, am Ende des Tages schon die Killer Nummer eins, finde ich immer, weil man falsch kontextualisiert. Es ist ein bisschen, wenn man die falschen Infos in der KI reinschmeißt und hofft, dass man dann geilen Output irgendwie rausbekommt.
Ja, also da haben wir auch sehr, sehr viele Beispiele, also es ist jetzt eine Thematik bei einem Kunden, wo die komplette Acquisition sich umgedreht hat auf andere Produkte, weil sie die ganze Zeit wie gesehen haben, hey, ihr kauft zwar Kunden ein, die kommen aber nicht wieder oder sehr, sehr schlecht. Dabei haben sie andere Produkte, die einen extrem starken Wiederkaufswert auslösen. Und ein super cooles Beispiel bei dir um die Ecke ist ein Kunde von uns, den dürfen wir jetzt schon seit 7, 8 Monaten jetzt betreuen, der macht Leberkäse. Also Fleischkäse oder Leberkäse, je nachdem, wo man ist und wie man das nennt. Und bei denen ist es immer super, super interessant, weil das bei denen genauso ist. Je nach Geschmacksrichtung von so einem Leberkäse kommen die Kunden besser zurück, lassen mehr Geld da, die Kohorten performen besser. Und wir sind halt einfach extrem stark im Austausch dann mit den Meta-Ads, also mit der Agentur, damit wir dort halt auch uns abstimmen. Weil im Endeffekt, wenn wir wissen, dass die CVs besser sind und wir wissen, langfristig bringt die Kohorte mehr, dann hat natürlich auch die Leute in der Acquisition wieder einen komplett anderen Hebel.
Voll. Absolutes Goldnugget eigentlich, ne? Ich sage auch immer, die beste Retention beginnt auch erstmal in der Akquisition des richtigen Neukunden. So ist immer super, super unterschätzt, wenn man dann praktisch in die Flows reingeht. Und dann sind wir schon beim Thema Flows. Ich würde sagen, wir diven gleich mal rein. Marco war so gut und hat tatsächlich einfach mal live ein paar Flows mitgebracht. Das heißt, falls ihr jetzt hier gerade im Podcast zuhört, dann der kleine Tipp, einfach mal auf YouTube zu gehen. Da dürft ihr euch den Marco live und in Farbe anschauen, wie er euch einmal durch ein paar Flows durchbegleitet. Wir haben jetzt insgesamt tatsächlich 3 Flows dabei, oder? Wir haben einen Welcome Flow. Wir haben einmal das Thema Abandonment Checkout. Und wir haben nochmal das ganze Thema Customer Winback, was meiner Meinung nach auch ganz oft extrem unterschätzt wird. Also, dann starten wir mit Flow Nummer 1. Ist der Welcome Flow, klingt jetzt erstmal basic, ist es aber offensichtlich nicht. Wir haben es gerade schon gesagt, Produkteinführung, eine Einwandbehandlung zwischen Erst- und Zweitbestellung, all diese Themen, die Kunden brauchen, um wirklich eine geile First-Order-Experience zu haben, wenn sie das erste Mal Kunden werden, das ist ganz wichtig. Das heißt, Marco, du gehst mal rein, zeigst uns, wie das typischerweise aussehen sollte. Trigger, Timing, Filter, auch wie siehst du das Thema Rabattcodes, fände ich super spannend, ne? Das ist ja immer so der Trigger. Und dann können wir direkt mal in die ganze Post-Purchase-Experience mal eintauchen, würde ich sagen.
Genau, also wenn wir so Post-Purchase, also auch ganz wichtig, weil ich glaube, manche Leute ein bisschen verwirrt sind, wenn wir von einem Welcome-Flow sprechen, viele, glaube ich, interpretieren an der Sache im Endeffekt das klassische Pop-up oder ein klassisches Embed-Form. Deswegen, ich habe mal mit dem Welcome so Post-Purchase noch dazu geschrieben. Und das ist jetzt einfach ein Live-Exemplar. Also, das ist ein Test-Account von uns. Ich habe es aber mal rein dupliziert. Und wir gehen jetzt eins nach dem anderen durch. Und was hier innen drin im Endeffekt erstmal das Wichtigste ist, wenn wir über Retention sprechen, Product ist immer key. Und es gibt zwei Sachen davon, was ich meine. Das eine ist, wenn das Produkterlebnis oder das, die Produktwirkung nicht da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein zweites Mal kommt, so oder so schon mal relativ unwahrscheinlich. Die andere Sache ist, Manche Produkte sind zum Beispiel erklärungsbedürftiger. Nehmen wir ein Reinigungsmittel, nehmen wir von mir aus ein Shampoo, wie ihr es bei Skinbro zum Beispiel habt, wo man vielleicht dann trotzdem, je nachdem, wie man es anwendet, auch wieder mehr davon rausholt oder das Shampoo vielleicht am Ende sogar länger hält, Kunde zufriedener ist, kriegt mehr fürs Geld und so weiter. All das sind Themen, wie man den Kunden im Produktonboarding hat. Größtes Beispiel dabei Supplement Brands. Wenn jemand sich bei einer Supplement Brand, die wir betreuen, eine Bestellung aufgibt, dann bekommt man zu jedem Produkt, was man bestellt hat, eine Anleitung und die Einnahmeempfehlung. Wenn man bei uns einen Wasserfilter bekauft, kriegt man eine PDF zur Anleitung und ein YouTube-Video, wie man das aufbaut. Und das alles halt je Produkt. Und wenn wir jetzt hier einmal reingehen in diesen Flow, sehen wir am Anfang erst einmal, wir unterscheiden erstmal, ob jemand einen Erstkauf gemacht hat. Und die ganzen Mehrfachkäufer, worauf wir jetzt nicht so super stark eingehen, weil wenn wir hier mal kurz reingehen, der eine Flow hier von dem Kunden hier, das ist der Zweitkauf, rechts ist der Drittkauf und links ist der Erstkauf, der sich hier unten nochmal unterscheidet. Das wäre ein bisschen arg lange. Das entsteht aber, wenn man halt mal so 2-3 Jahre lang viel AB-Testing macht bei manchen Kunden und sich da einfach weiter reinentwickelt. Und wenn wir jetzt so einen Erstkauf haben zum Beispiel hier, dann ist die Sache, dass wir dort reingehen und erstmal gucken, was hat der Kunde bestellt? Hat man hier bei dem Kunden was bestellt, vielleicht irgendwie zum sich reinigen, dann kriegt man eher die Themen dafür. Das heißt Anleitung, wie man jetzt hier bei dem Kunden auch hat. Kriegt man was, wenn man zum Beispiel was irgendwie zu Richtung Rasierprodukte oder Rasurprodukte im Endeffekt was bestellt, dann haben wir da auch Guides und so weiter. Was ist das Ziel hinten dran bei der Thematik? Wir möchten sicher gehen, dass das Erlebnis von dem Kunden einfach so gut wie möglich ist. Also, dass wenn ich als Beispiel mir ein Playmobil kaufe oder ein Lego-Set, dann kriegt man ja auch mal eine Anleitung dazu. Also gerade beim Lego-Set. Und das Gleiche ist auch hier im Endeffekt. Wir wollen, dass ja die Kunden zu einem guten Ergebnis kommen und im Endeffekt dazu dann auch zu einem guten Produkterlebnis. Dementsprechend teilen wir das Ganze hier auf. Dadurch, dass wir hier jetzt weniger Themen haben, die wir jetzt aufteilen nach Produktkategorien, ist es hier ein bisschen einfacher. Wir haben aber auch Kunden, die haben zum Beispiel 1000 verschiedene Kategorien. Also da kannst du das nicht so bauen wie hier, weil dann würde dieser Flow irgendwie über 10.000 so Verzweigungen laufen und so weiter. Das wäre einfach nicht gut, weil es einfach zu maintainen nicht gut wäre für die meisten. Da kann man aber wieder mit eigenen Datenbanken arbeiten und so weiter, was aber, glaube ich, ein bisschen zu komplex ist, das in einem Podcast reinzubringen, damit man das nachbauen kann. Von der Thematik, wie man vorgeht, man hat relativ fix nach den Impost-Purchase, nach dem ersten Kauf vom Kunden und dabei ganz wichtig, Erstkauf des Kunden, der ist in der Regel immer intensiver als jetzt der Zweitkauf und Drittkauf, was die Education angeht. Weil wir wollen Kunden, im Endeffekt, wenn wir es ganz dumm nennen, so ein bisschen an die Hand nehmen, durchführen, wie funktioniert das, wie funktioniert das Produkt und so weiter. Und haben hier dann am Ende auch verschiedene Themen, wo wir wirklich hier Anleitungen haben, Anwendungshinweise. Dann gehen wir hier rein, wo noch AB-Tests gerade noch am Laufen waren, wo die Kunden noch so Themen bekommen, je nachdem, was sie bestellt haben, so der erste Cross-Sell, weil wir in den Daten auch sehen, und da würde ich jedem immer, also wirklich Tipp Nummer 1, eine saubere Datenanalyse. Es ist erstmal egal, ob ihr Klar nimmt oder ein anderes Tool. Guckt euch an, nach wie vielen Tagen kaufen die Kunden wieder ein, was kaufen Kunden zusammen, was kaufen sie nacheinander und dann darauf basierend diese Post-Purchase-Chain natürlich optimieren, weil natürlich wir wollen dem Kunden an die Hand nehmen, wir wollen die Produkte zeigen, aber wir wollen natürlich auch da das Cross-Selling animieren, wo die Kunden am meisten sozusagen gewillt sind, wieder zu kaufen. Entsprechend hier relativ fix. Das heißt, wir haben so am ersten Tag nach Bestellung die Anweisung oder die Anleitung, am zweiten Tag da zum Beispiel schon mal so einen kleinen Hint für die Kunden, wo man dann nochmal reingehen kann, für die Kunden, die es dann eben interessiert, weil dieses Produkt, wo wir hier nochmal cross-sellen, ist ein Retention-Driver-Produkt von dem Kunden, wo wir sehen, dass es gut ankommt bei denen, die das gekauft haben. Dementsprechend sind hier oben solche Filter drin. Und dann geht's weiter rein. Wir haben hier Umfragen. Eine Sache, Nico, du hast mich vorher gefragt, was ist eine Sache, die wir fast nie sehen? Umfragen. Relativ simpel und einfach erklärt. Was sind die 3 Umfragen meiner Meinung nach, die jeder Shop haben sollte und im besten Fall noch viel, viel mehr? Aber die Nummer 1 ist Post-Purchase-Umfrage. Viele kennen sie auf der Thank-You-Page im Shopify-Store. Du solltest aber auch eine haben in Klaviyo, die nochmal mehr abholt einfach. Weil du machst jetzt auf der Thank-You-Page deine 3, 4, 5 Fragen zur Attribution. Aber wir wollen noch viel, viel mehr wissen vom Kunden, gerade von den Erstkäufern. Dann gibt es Kunden, die ihren Einkauf gar nicht abschließen. Also Kunden melden sich an, zum Newsletter, schließen aber den Einkauf nicht ab. Da wollen wir wissen, warum Kunden nicht einkaufen. Was sind die Hindernisse? Und dann Winbackflow, wo wir nachher auch noch kurz drauf eingehen. Da ist eine Thematik, wo Kunden keinen Zweitkauf bringen, obwohl nach den Daten eigentlich ein Zweitkauf gebracht oder kommen sollte. Da möchten wir reingehen und einfach wissen. Deswegen haben wir hier eine Umfrage drin, Post-Purchase. Dann geht's auf Community-Thematiken, Storytelling und so weiter, weil was machen wir noch? Also hier überall in diesen Flows und Post-Purchase, das ist nicht nur Onboarding, Cross-Selling, sondern auch Brand-Building. Der Kunde oder die Kundin kauft das allererste Mal bei einer Brand. Wir wollen hier sicherstellen, dass sie auch wirklich die komplette Brand-Experience mitnimmt und dort einfach stärker reingeht. Und was als nächstes passiert ist, wenn wir Anleitungen, ein No-Brainer-Offer sozusagen drin hatten und eben auch hier innen drin so Storytelling, dann geht's hier ins Cross-Selling. Ganz, ganz wichtig an der Stelle. Wir müssen immer unterscheiden zwischen Kunden, die sehr rabattaffin sind und nicht. Und bei dieser Brand hier zum Beispiel gehen wir explizit nicht auf Rabatte ein. Wir gehen erst nachgelagert auf Rabatte ein, wenn Kunden nicht wiederkommen. Aber wir haben gesehen, wir brauchen sie nicht. Wir haben sehr viele Testings gemacht. Wir brauchen für den Zweitkauf im Cross-Selling zum Beispiel hier keine Rabatte. Und gehen hier dann wirklich drauf ein, okay, was kauft der Kunde? Jemand kauft das hier und was und so weiter. Und dann haben wir hier immer mehr einfach Themen, die reingehen, Produkte erklärt, Content geben, Mehrwert liefert. Und da ist eigentlich auch so mit so die Essenz auch so ein bisschen drin. Auch wenn man auch immer denkt so, boah, wer liest sich schon E-Mails und was gibt das für einen Mehrwert? E-Mails können sehr, sehr gut Mehrwert nehmen. Und wenn man darüber nachdenkt, denk einfach mal nur drüber nach, wann hast du das letzte Mal eine E-Mail geöffnet, wenn du ein Paket bekommen hast. Und das ist eigentlich immer die Shipping-E-Mail. Die öffnet jeder. Und die kannst du auch über Klaviyo versenden. Das gleiche ist eine Anwendungs-E-Mail. Das gleiche ist vielleicht dann sogar noch weiterführender Content zu den Produkten. Und da kommt es einfach sehr stark drauf an, die Zielgruppe zu kennen. Und dafür sind auch Umfragen dann wieder super hilfreich. Wenn Kunden auch wieder sagen, okay, mir ist das und das noch nicht klar, dann kann man da einfach weiter reingehen und ausbauen. Genau, und so ist im Endeffekt Post-Purchase, wenn wir hier weiter reingehen. Ich kann jetzt nicht den kompletten Flow hier zeigen, aber wenn wir hier reingehen, das geht immer weiter runter, wo am Ende sogar auch teilweise Replenishment-Thematiken mit dabei sind und dann am Ende auch nochmal mit verschiedenen Properties und so weiter bei uns der Kunde angereichert wird und auch Loyalty-Programme vorgestellt werden. Das heißt, wenn wir das große Ganze sehen von so einem Post-Purchase-Flow, und jetzt mal nur den Erstkauf hier nehmen, also das ganze Rechte würde ich mal nicht dazu zählen, sondern wirklich nur das hier, was der Erstkauf ist. Da steckt drin, wie gesagt, gutes Kunden-Onboarding, das ist key, nach Brand-Building, gutes Cross-Selling und Mehrwert stiften. Das sind so diese Key-Takeaways, wo man hier einen Post-Purchase-Flow aufbauen sollte und auch braucht. Und das sieht bei jedem Kunden anders aus und bei manchen Kunden gibt's mehr, bei manchen Kunden gibt's weniger Content. Das ist halt jeder dann komplett abhängig von dem Kunden und von dem Kundenportfolio im Endeffekt.
Mega nice. Wenn ich jetzt eine Brand bin, die 1-2 Millionen Jahresumsatz macht, was würdest du sagen, sind so die 1-2 Dinge, die indiskutabel auf jeden Fall passieren sollten, wenn ich jetzt anfange, meine Flows im Welcome-Bereich aufzubauen, von den vielen Dingen, die du jetzt erzählt hattest, was sind so die, die den größten Impact haben?
Product Onboarding auf die 1, würde ich sagen. Das ist einfach so eine Sache, die man immer wieder sieht. Wir sehen es auch bei, also Imecosa Consulting genauso, dass viele Themen zum Beispiel reinkommen und wir auch einen Kunden gerade haben, der auch regelmäßig ins Consulting kommt, die Reinigungsmittel herstellen. Und wir in den Umfragen gesehen haben, okay, Schritt 1, also zwei Themen, die immer super wichtig sind, Umfragen und Produktonboarding. Das würde ich sogar Force Cross-Selling stellen, weil das sind Themen, die dir einen maximalen Mehrwert geben. Du lernst deine Zielgruppe kennen und deine Zielgruppe, also du willst eigentlich es unmöglich machen, dass ein Kunde dein Produkt falsch anwendet. Das ist dein Hauptziel an der ganzen Sache. Weil wenn es plötzlich anfängt und die Leute einfach so do-it-yourself irgendwelche Sachen machen, dein Produkt ist vielleicht sogar erklärungsbedürftig, dann hast du teilweise ein ziemlich großes Problem, weil dann wirklich am Ende kommen und dann geht eine Winback-Umfrage raus und du siehst dann am Ende, dass die Kunden nicht wieder kaufen, weil sie sagen, das Produkt hat irgendwie nicht richtig funktioniert und so weiter. Dabei ist vielleicht dein Produkt wirklich das Geilste der Welt, aber die Kunden checken es nicht. Und deswegen Produkt-Onboarding und Umfragen.
Voll. Und da sagst du, da hast du auch noch einen mega Goldnugget verpackt. Wir sagen das im Ads-Bereich auch immer, diese Thematik auch wirklich auf Basis der Umfragen anzugehen. Also das bisschen eigene Bedürfnis, die eigene Meinung, das eigene Wissen rauszunehmen und wirklich dem Kunden zuzuhören, auch mal eine E-Mail rauszuschicken, wo man meint, Alter, Es kann auch nicht sein, dass die Leute das nicht checken. Ja, es ist halt einfach manchmal so. Ne? Es sind nicht Menschen, die das Produkt entwickelt haben. Das sind nicht Leute, die die Fachbegriffe kennen, die 18 andere Produkte ausprobiert haben. Ne? Das sind einfach ganz normale Leute, die spontan auf eine Ad geklickt haben, eine Kaufentscheidung treffen, eine Hoffnung haben, vielleicht auch sogar irgendwas missverstehen erstmal. Und das ist eine ganz integrale Kiste, die First- und Zero-Party-Data zu nutzen. Und die Survey-Daten sind, wie gesagt, auch so spannend für Conversion-Rate-Optimierung, die Angebotsgestaltung im Frontend, also für Neukunden, für Ads. Ja. Einwände, die hinten aufkommen, können wir in Ads auch schon vorwegnehmen eigentlich und an mehreren Stellen integrieren in der Customer-Journey, sodass das Ganze wirklich eine runde Sache wird. Also diese ganzen Kundendaten, absolute Gold. Und meiner Meinung nach einer der unterschätztesten Hebel, wirklich immer noch bis heute sauber mit Kundenverständnisdaten zu arbeiten und die auch wirklich sauber upcyclen zu können. Ne?
Ja, dann arbeitet man auch nicht mehr nur noch mit Meinungen, wie es die meisten machen.
Ja, less genau. Ego, more data. Mega, dann würde ich sagen, gehen wir gleich rüber zu Flow Nummer 2. Wir haben den Welcome Flow abgeschlossen, jetzt schauen wir uns mal den Abandonment Checkout Flow an. Heißt, wir gucken uns jetzt mal ja eigentlich so den klassischen Flow an, wo wir auch sehen, dass da massiv viel Umsatz liegen gelassen wird. Marco, erklär doch gleich mal, warum ist das so?
Nummer 1 bei dieser ganzen Thematik mit abgebrochenen Warenkörben ist im Endeffekt erstmal der strukturelle Aufbau. Wir haben gesehen, im Post-Purchase-Flow gehen wir auf Neukunden, Erstkäufer, Zweitkäufer, Drittkäufer und so weiter ein. Ich kenne fast keine E-Commerce-Brand, das richtig gut umsetzt beim ersten Ansatz sozusagen, wenn wir dort in den Audit gehen. Das heißt, was machen wir dort zum Beispiel? Wir gehen rein und gucken, dass wir Kunden einmal aufteilen in Kunden, die schon mal gekauft haben, dann Erstkäufer und teilweise bei manchen Kunden, wo wir es dann AB testen. Da läuft zum Beispiel hier rechts gerade, also der Flow ist auch jetzt ein Klon, aber auf der rechten Seite läuft auch nochmal ein weiterer Test. Bei diesem Kunden, auf den wir jetzt nicht stärker eingehen, aber auf die linke Seite gehen wir stärker ein. Auf eben Erstkauf, Zweitkauf, Drittkauf. Kunden, die noch nie eingekauft haben, muss man besser abholen und anders abholen als jemanden, der schon mal gekauft hat. Jemand, der schon mal gekauft hat, muss man auch anders abholen, wie jemand, der jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal kommt, als Beispiel. Das heißt, das ist so diese eine Sache, die reinkommt, wo wir uns das immer anschauen, weil als Beispiel, wir müssen nicht einem super treuen Kunden, der jetzt schon fünfmal eingekauft hat, jedes Mal nochmal Bewertung zeigen, Trust-Symbole zeigen, überzeugen und so weiter und so weiter. Das sind andere Themen, das sind unsere VIP-Kunden, unsere besten Kunden, und da können wir anders kommunizieren, wie wenn jemand seinen Erstkauf macht. Und beim Erstkauf genauso die gleiche Sache. Wenn ihr immer seht, okay, die Kunden kaufen aus diesen 5 Gründen in der Regel nicht, weil ihr vielleicht Umfragen gemacht habt dazu für Kunden, die eben nicht kaufen oder insgesamt von euch erst einmal sozusagen das Feedback reinkommt, dann könnt ihr das natürlich auch AB testen. Das heißt, ein paar Themen an der Stelle. Wir haben hier zum Beispiel jetzt erst einmal die Kunden, die noch nie gekauft haben versus dann Mehrfachkäufer und so weiter. Und das Erste, was beim abgebrochenen Warenkorbflow immer am stärksten performt, ist Timing. Also Timing ist eigentlich immer so der AB-Test, der immer am besten funktioniert. Also testet eure Timings und generell eigentlich mein Appell insgesamt, wenn es ums E-Mail-Marketing geht, weil alle testen ihren Online-Shop, alle testen ihre Ads, alle testen alles, aber testet auch eure E-Mails. Also das sind diese Themen. Ob es ein Timing-Test ist, und da muss man eigentlich ganz simpel und trocken sagen, der größte Impact bei allen E-Mails, egal was ihr versenden werdet, ist in der Regel immer Timing, Timing, Timing. Das ist bei einer E-Mail mit das Wichtigste. Stellt euch vor, ihr verkauft ein Supplement, das 30 Tage hält und ihr erinnert den Kunden nach 60 Tagen, hey, bestell mal jetzt wieder nach, dein Supplement geht bald leer. Macht keinen Sinn. Also wir müssen so agieren, dass das für den Kunden Sinn ergibt. Das gleiche hier auch. Deswegen erste Thematik, Timing und unterscheiden bitte zwischen Neukunden und Bestandskunden. Und dann später rein, das würde ich jetzt nicht jedem empfehlen zum Start, je nachdem wie groß man ist. Wenn eine Brand schon ein paar Mios macht im Jahr, dann gerne unterteilen nach Produktkategorien. Wenn man kleiner ist, erstmal den Hebel draufsetzen auf Timing-Tests, Social-Proof-Thematiken, also wirklich gucken, okay, wie kriegen wir dort bessere Conversions rein? Als Beispiel, wenn man Rivers.io verwendet und Klaviyo, ihr habt einen Webfeed, der pro Produkt, pro SKU eine dynamische 5-Sterne-Bewertung anzeigen kann, die komplett neu ist. Also der Kunde klickt drauf auf das Produkt und findet auf der Produktseite auch diese 5-Sterne-Bewertung. Also der Trust ist einfach sehr, sehr stark. Und wenn wir hier weiter runtergehen, kann man halt auf einzelne Produkte gehen und dann wirklich auch nochmal die Argumente, die wir in den Umfragen herausfinden, so machen wir es hier zum Beispiel, auch nochmal stärker entkräftigen, je Produktkategorie. Das heißt, wenn jemand, keine Ahnung, eine Ledertasche hat im Warenkorb oder einen Rucksack, sagen die von der Ledertasche, vielleicht haben eher die Frage, kann ich denn ab und zu auch mal wieder hier diese Straps ändern oder kann ich das und das ändern? Das sind Themen, die wir dann wirklich gezielt darauf eingehen können und den Kunden an die Hand nehmen. Und dann kommt hier erst nachgelagert später, ja, im Endeffekt Gutscheine. Also erst nachgelagert bei Neukunden. Bei Bestandskunden, das ist immer so eine Thematik, wo man sagen kann, will ich Rabatte reingeben oder nicht, weil man will ja seine Bestandskunden nicht unbedingt falsch erziehen. Weil man kann natürlich hier, wenn man die ganze Zeit Rabatte um sich wirft, auch viel kaputt machen. Was wir bei einigen Kunden sehr, sehr gute Ergebnisse gefahren haben, was jeder für sich mitnehmen kann und wenn man das mal testen möchte, wir rabattieren oft nur Neukunden, wenn sie nach einer längeren Zeit nicht kaufen, aber auch Erstkäufer, weil dieser Sprung von Erstkauf auf Zweitkauf, da B-testen wir aber erst sehr spät nachgelagert, dann immer, ob wir den Kunden vielleicht doch nochmal zu einem Zweitkauf bekommen, weil da innen drin liegt für uns in der Regel dann eben auch wirklich der gute Deckungsbeitrag drin. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir damit immer einen sehr, sehr guten Hebel. Entsprechend hier, wenn man sich diese Nuggets mitnehmen möchte, man kann gezielt auf Probleme eingehen, indem man Sachen kategorisiert. Man sollte AB-Testen definitiv und Neukunden und Bestandskunden bitte immer getrennt behandeln, weil man einfach unterschiedliche Angles hat, wie zum Beispiel Neukunde eben mehr Trust, Bewertung reinbringen, Garantien vielleicht, irgendwelche Versprechen, USPs und so weiter. Muss man alles testen und bei Bestandskunden kann man auf andere Angles gehen, um dort sie einfach weiterzuentwickeln. Das sind so diese Key Takeaways, was einen guten abgebrochenen Warenkorbflow ausmachen.
Strong, super geile Nuggets dabei, Marco, ich feiere es total. Hier müssen wir eigentlich nochmal eine richtig geile Summary dann rauslassen und mal ein Newsletter oder so rausschicken. Ne? Insofern, Abandonment Checkout Flow. Kurze Einschubfrage, ich frage mich auch immer, wenn man jetzt einen Abandonment Checkout macht, so ab welchem AOV würdest du vielleicht da auch noch mit Rabatt arbeiten und ab wann sagst du so, hey, lieber sparen wir es uns so oder gibt es einen inkrementellen Uplift in dem Bereich? Ist ja dann schon nochmal so ein bisschen der Klassiker, um die große Menge an Leuten irgendwie nochmal zurückzuholen, ein bisschen so wie in einem Exit-Intent. Hast du da Daumenregeln? Wann arbeitet ihr damit? Gibt es vielleicht auch noch andere Incentivierungsstufen, die man nutzen kann? Wie gehst du da vor?
Ja, also ich bin ein riesen Fan davon, wenn die Margen dünner werden, dass man dort wirklich sehr stark drauf guckt, okay, gibt es irgendwelche Freebies, also Gratis-Produkte und so weiter, also eine relativ einfache Sache, der wahrgenommene Wert vom Kunden. Also wenn wir es schaffen, wie bei irgendwie Black Friday mit irgendwelchen Bundles zu arbeiten und so weiter und wir jetzt, dummes Beispiel, aber einfach Socken gratis dazugeben. Wir sind eine Fashion-Brand, wir sagen, wir geben jetzt noch gratis Socken dazu als Beispiel. Dann können wir damit halt natürlich am Ende irgendwie Kosten von 1,50 Euro, der Kunde sieht die Produkte für 15 Euro im Shop oder so, damit halt auch nochmal natürlich gut antesten und bei einigen Brands funktioniert es sogar ganz gut. Die Frage nach der Incentivierung generell, nicht jede Brand braucht Incentivierung und ganz, ganz wichtig, wenn deine erste E-Mail im abgebrochenen Warenkorbflow, wo wir nie Rabatte geben, also wirklich bei keiner einzigen Brand, mit der wir arbeiten, wenn das nicht deine bestperformende E-Mail ist, die du am besten weiterentwickelst, dann hast du eh ein Riesenproblem. Mhm. Wenn nur die E-Mails nachgelagert gut funktionieren, wo Rabatte drin sind, dann ist deine Zielgruppe, die du hast, einfach natürlich extrem rabattaffin. Die werden nicht ganz normal konvertieren. Dann ist entweder deine Strategie, dein Business einfach sozusagen danach ausgebaut. Ich würde gucken, dass man erstmal so wenig Kunden wie möglich drin hat. Und ganz wichtig, wenn wir uns solche Klaviyo Flows anschauen, wir arbeiten ja mit Filtern innen drin. Das heißt, wenn ein Kunde einen Einkauf macht, bekommt man keine zweite E-Mail. Und wir optimieren sehr stark, dass wir halt auf den ersten E-Mails, das kann man sich eigentlich ganz gut auf einen Richtwert nähern, wenn wir jetzt so über Benchmarks und so weiter sprechen zum Beispiel. Die allererste E-Mail in einem abgebrochenen Warenkorbflow, wenn wir mit normalen AOVs zwischen, sagen wir mal, 40 bis 100, 120 Euro rechnen, sind im Schnitt eigentlich so um die 10% Conversion.
Strong. Krass. Ja, mega. Dann machen wir mal Kapitel Flow Nummer 2 zu. Gehen rüber in den dritten Flow. Meiner Meinung nach auch eigentlich einer der am meisten unterschätzt wird, der Customer Winback Flow. Ja, ich sag auch immer, Dead Customers are dead. Das heißt, die Kosten, einen Kunden zu verlieren, die sind extrem hoch, weil da kommt er wahrscheinlich nie wieder zurück. Wie oft ich schon Brands hatte, die gemeint haben, so, wir haben hier eine E-Mail-Liste mit 80.000 Leuten von vor 10 Jahren. Ja, das ist dann schon relativ kritisch, die nochmal zurückzuholen oder zu reaktivieren. Insofern, ja, Marco, hol uns vielleicht gleich mal ab. Warum lassen Brands im Winback-Flow so viel Kohle liegen eigentlich?
Yes, das, also beim Winback-Flow muss ich sagen, das ist also das gleiche wie beim Cross-Selling. Erstens Daten. Wenn man, also du kennst die Reports genauso gut, wenn nicht besser wie ich, wenn es gerade um Klar vor allem geht. Wenn man sich den Retention-Reiter mal so eine, ja, sozusagen die Second Orders anschaut und nach was für einem Zeitraum das passiert, ist es meistens wie so eine E-Funktion. Und irgendwann erreicht man halt diesen Punkt, wo diese Kunden nicht wiederkommen. Und dann sieht man, okay, nach 180 Tagen, man hat 90% aller Zweitkäufe. Das heißt, alle Kunden, die irgendwie mal einen Zweitkauf gemacht haben, haben den zum Beispiel nach 180 Tagen gemacht. Und danach sieht man nur tröpfchenweise, was reinkommt. Das heißt, hier an der Stelle ist Nummer eins, schaut euch an, nach wie vielen Tagen kommen die Kunden wieder. Wo sind dann auch nicht im besten Fall nach Durchschnittsdaten, sondern guckt euch wirklich auch so Mediandaten, gerade bei Cross-Selling und so weiter an. Und wenn wir uns jetzt so Themen angucken beim Winback, nach wie vielen Tagen wird es einfach super unrealistisch, dass die Kunden wiederkommen und wo müssen wir eingreifen? Der Winback-Flow per se an sich ist oft als Entschuldigung genommen für viele Sachen, was wir sehen, um einfach mit Rabatten um sich zu werfen, also alles Mögliche auszunutzen, um reinzugehen, wo aber die meisten Leute ein bisschen, je nachdem, was für Produkte man verkauft, finde ich, ein bisschen falsch versteht. Wenn man weiß, wann seine Kunden am besten wieder konvertieren und dann auch im Endeffekt das Ganze ein bisschen gezielt steuert, dann kann man das Ganze auch erstmal rein, also angehen. Und wenn man sich eben jetzt diese E-Funktion jetzt mal vorstellt, dann sehen wir oft, dass zum Beispiel bei eigentlich 80-90% aller Brands die meisten Zweitkäufe in der Regel in den ersten 30 Tagen passieren, teilweise sogar in den ersten so 20 Tagen. Und wenn man dann noch weiter rausgeht, sieht man eigentlich diese Kurve langsam abflachen bei den meisten nach so 70 Tagen, 90 Tagen, 110 Tagen und so weiter, je nachdem, was für Produkte man verkauft. Und nach oft 180, 250, teilweise 360 Tagen ist der Kunde tot. Und der ist dann auch tot in der Regel. Also da kommen vielleicht 0, irgendwas Prozent wieder rum. Entsprechend, erstes, was wir machen bei einem Winback-Flow, ganz wichtig, auch wieder unterscheiden, ist es ein Erstkäufer, ist es ein Mehrfachkäufer? Und wenn es ein Erstkäufer ist, dann den Erstkauf analysieren. Da gibt es einen klaren, einen super coolen Report, gibt es auch für den Zweitkauf und so weiter. Und dann gucken, okay, nach wie vielen Tagen kommen diese Kunden wieder? Und dann dort gezielt reingehen. Und eine E-Mail, die wahrscheinlich so nicht mal 220 ist, wahrscheinlich eher so 2004, keine Ahnung, wir vermissen dich. Also das ist so die der Klassiker, den ich noch immer bekomme von vielen und auch teilweise in sehr vielen Audits sehe, würde ich komplett von abraten. Wir haben schon sehr viel AB getestet und wir gehen zum Beispiel super gerne rein. Jetzt hier, was auch ein Winner bei diesem Kunden war, wir haben hier eine Variante, also die A-Variante, die jetzt hier aktuell gewonnen hat, das ist neue Produkte. Je nachdem, was für eine Brand man ist und man entwickelt oft Produkte und so weiter, kann man halt super gerne auf solche Themen eingehen. Wir wollen ja einen Engel haben und darum müssen wir uns nochmal jeden dran erinnern. Wir machen E-Mail-Marketing an der Stelle und eine E-Mail verkauft nur, wenn sie geöffnet wird. Das heißt, wir brauchen ja einen Engel, der den Kunden reinbringt und wiederholt. Weil wenn der nach 70 Tagen nicht gekauft hat und die ersten 30 Tagen die meisten Cross-Sells gemacht haben, dann ist der Kunde vielleicht nicht super zufrieden gewesen oder vielleicht hat er noch einfach daheim, also irgendwelche Sachen, hat sich extrem viel gekauft und so weiter. Und dann können wir hier versuchen, über Angles reinzugehen und hier versuchen einfach weiter über wieder solche Breakdowns in verschiedene Angles reinzugehen. Je nachdem, was hat der Kunde gekauft, was sehen wir, was kaufen die danach nachgelagert, nach wie vielen Tagen kaufen die wieder ein, was kaufen die Kunden denn nach so vielen Tagen wieder ein, wenn sie Produkt A gekauft haben. Das hört sich alles super kompliziert immer an, aber eigentlich ist es relativ simpel. Also man geht diesen Report durch, sieht, okay, was kaufen Kunden nacheinander, nach wie vielen Tagen machen die das und man schreibt sich's runter und diese Breakdowns in Klaviyo kann man dann aufbauen mit einfach Splits. Das heißt, man geht die ganzen Themen durch und kann hier gezielt durchgehen und bis dorthin waren noch keine Rabatte da am Anfang, weil wir sehen, da brauchen wir sie noch nicht so super unbedingt und drehen trotzdem sehr, sehr gute Ergebnisse. Was bei dem Kunden zum Beispiel super spannend war, der erste Winback-Flow, der live war, als wir angefangen haben mit dem Kunden, der war ist eigentlich fast nur Rabatte und wir haben den abgelöst und danach hat er ohne Rabatte besser funktioniert. Und wir haben trotzdem Rabatte ja drin in diesem Flow, aber hier auch wieder nachgelagert, hier unten und alles im Test. Das heißt, wir iterieren hier weiter, weil der Test bei einem Winback-Flow, wenn man sich das nochmal vorstellt, wir sehen diese E-Funktion, die flacht ab, diese Kunden kommen nicht mehr, wahrscheinlich zumindest, dann wollen wir dort reingehen und gucken, welche Offer performen am besten bei unseren Kunden, die nicht mehr so engaged sind und bringen uns den besten Umsatz zur bestmöglichsten Marge. Und das entwickeln wir halt immer weiter. Das heißt, ihr habt mal einen AB-Test. Je nachdem, wie viel Traffic habt, könnt ihr sogar ABC-Tests machen. Also wenn wir zum Beispiel so einen HG1 nehmen, da kannst du einen dreifachen Test sozusagen laufen lassen bei offergetriebenen Sachen, weil die einen sehr großen Durchsatz haben. Wenn jetzt eine Brand irgendwie da ist mit 1-2 Millionen Euro Umsatz, dann wird ein AB-Test das Maximum sein. Da würde ich nicht mehr machen, sonst dauert es einfach zu lange. Diese Sachen immer weiter iterieren. Als Beispiel testest du irgendwie 15% gegen 20% gegen 5 Euro ab x Euro Einkaufswert und so weiter und so weiter, um erstmal zu gucken, was performt am besten bei dieser Zielgruppe und dann versuchst du das Offer immer weiter zu iterieren und weiter und weiter und weiter. Weil wer den Winback-Flow nicht sauber, dauerhaft weiter optimiert, der lässt wirklich extrem viel Geld auf der Straße und vor allem sehr treue Kunden. Weil wenn ein Kunde dort seinen Zweitkauf doch noch macht mit einem einigermaßen guten Offer, das für euch noch vertretbar ist, dann ist dieser Kunde in der Regel bereit, nochmal eher ein drittes Mal zu kaufen. Also so dieser Erstkauf auf Zweitkauf, das ist halt einfach so eine krasse Hürde für viele. Und ganz wichtig, ich habe es jetzt schon 2-3 Mal gesagt, aber ich sag's sehr gerne und auch sehr oft, das gleiche wie auch im Ecosa-Coaching. Wenn das Ganze nicht funktioniert, dann haut am Ende bitte eine Umfrage rein. Also wenn ihr dort diese Kunden habt und selbst wenn so eine Winback-Umfrage im Monat euch nur 20, 30 Antworten generiert, wenn ihr noch nicht so viel Umsatz oder so viel Durchsatz in diesem Flow habt, ist es einfach eine sehr, sehr wichtige Information, warum Kunden nicht den Zweitkauf machen. Weil ihr kriegt diese Themen nicht so einfach raus von vielen. Und in so einer Umfrage könnt ihr das sammeln. Und wie jetzt gerade genauso, ich hatte vorher was von so einem Leberkäse-Kunden erzählt, der da irgendwie sein Fleischkäse im Glas verkauft für daheim. Bei dem ist es genauso. Da haben wir auch eine Winback-Umfrage erst Anfang der Woche gemacht und haben davon halt einfach wieder super coole Learnings generiert. Genau für diese Zielgruppe, warum die halt kein zweites Mal bis jetzt gekauft haben. Worauf wir jetzt wieder die nächsten Wochen halt die Strategie ein bisschen besser ausbauen können für genau diese Kunden. Das heißt, diese Themen nicht im Silo denken. Alle Informationen, die hier drin sind, sind nicht nur relevant für euch, also im CRM, sondern die Meta-Agentur profitiert davon, eure Shop-Team profitiert davon, wenn ihr AB-Testings macht und so weiter und so fort. All diese Themen profitieren. Entsprechend ist es dort auch von unserer Seite immer extrem wichtig, dass halt dieser Austausch da ist und auch gefördert wird. Also hier hat man halt einfach sehr, sehr viel Potenzial reinzugehen und einfach sehr viel zu lernen. Deswegen fragt eure Kunden, ladet die ein zu gewissen Themen und wirklich Umfragen. Gebt denen auch mal dafür von mir aus einen Rabatt oder irgendwas anderes, was für die interessant ist. Wenn ihr seht, die Kunden kaufen kein zweites Mal und sind nicht bereit, eine Umfrage zu machen, dann gebt denen Amazon-Gutschein. Verlost einen oder irgendwie sowas. Performt auch sehr gut, wenn man sagt, hey, wir verlosen unter allen Teilnehmern 3x50 Euro Amazon-Gutschein. Hatten wir auch schon sehr, sehr gute Ergebnisse damit, wenn wir einfach eine Zielgruppe hatten, die es extrem schwer war zu knacken für den Zweitkauf.
Sau geil. Richtig starke Nuggets dabei, in jeglicher Hinsicht. Ich find's total gut. Ich glaube, ich könnte locker noch eine Stunde weitermachen hier mit dir, bis man das ganze Spektrum CRM mal aufmacht. Insofern, Marco, fass uns doch mal so die wichtigsten Learnings zusammen. Welcome Flow, was waren die 3 wichtigsten Punkte nochmal, wichtigste Takeaways?
Yes, also Welcome Flow, noch einmal Produkt-Onboarding, also wirklich das Wichtigste immer. Macht ein sauberes Onboarding, macht ein gutes Brand-Building und fragt eure Kunden, woher sie kommen im Endeffekt.
Geil. Abandonment Checkout.
Timing. Nummer 1, wirklich immer. Genauso wie dann auch Bestandskunden, Neukunden trennen. Klar macht man im Post-Purchase auch, aber hier wirklich auch essentiell. Diese Kunden, muss man sich vorstellen, die sind so kurz vorm Kauf, haben es aber noch nicht gemacht. Entsprechend diesen kleinen Schritt, diesen Nudge, den wollen wir dort geben. Also da wirklich hier Timing, Trust, Neukunden, Bestandskunden unterscheiden.
So, und last but not least, der Customer Winback Flow. Mit der Postkarte zum Schluss noch vielleicht.
Ja, darauf bin ich jetzt gar nicht eingegangen. Also wir haben in unserem Winback-Flow zuerst WhatsApp-Marketing mit Chad Armin. Da Grüße an die Jungs. Postkarte nachgelagert. Das heißt, unser Winbackflow ist so aufgebaut, dass er eigentlich nach dem Return, also wir wollen immer den höchsten Return noch rausholen. E-Mails, das günstigste Medium. Danach geht eine automatisierte ein Webhook raus an Chat-Armin, geht dort diese Kunden an, generiert die bzw. schreibt die an, wenn sie ein Opt-in haben. Und wenn das alles nicht funktioniert, geht eine automatisierte Postkarte raus. Bei dem Case jetzt bei dem Kunden. Postkarte lohnt sich nicht für jeden Kunden, würde ich immer raten, AB zu testen. Aber genau, um da noch mal kurz auf die Learnings reinzugehen von dem Winback-Flow. Nummer eins ist dort wirklich, weil wir hier einfach noch was anderes haben als jetzt ein Produkt-Onboarding, Daten. Versteht eure Daten, versteht, wann Kunden wiederkommen, was sie kaufen, also was kaufen sie zusammen und was kaufen sie nacheinander. Wenn ihr wisst, nach wie vielen Tagen ein Kunde churnt, also wirklich die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering wird, dass ihr den wiederholt, versucht, diese Daten zu verstehen und das in den Winbackflow reinzuziehen. Und dann habt ihr auch einen sehr starken Winbackflow und hier AB-Testing von den Offern. Also wenn ihr eine sehr, sehr kleine Brand seid, dann noch nicht wirklich AB-Testen am Anfang von mir aus, weil da einfach noch nicht wirklich eine Signifikanz drin ist. Aber sobald die Richtung die erste Million geht und so weiter und dort ein gewisser Durchsatz ist, dann ist einfach das Testing so essentiell, weil ihr wollt ja auch so viele Kunden wie möglich zurückgewinnen.
Ab wann macht AB-Testing im CRM-Bereich Sinn, deiner Meinung nach? Wie viel Orders müsste man mal so durchpushen, damit das signifikant wird?
Na, also eine sehr spannende Frage, weil es halt natürlich ja nicht nur unbedingt auf die Anzahl ankommt, sondern auch auf das Delta am Ende vom Tag. Wir sehen vor allem, also wenn wir schnelle Tests iterieren möchten, dann sollten wir schon so gerade in ja so 10.000, 20.000 Orders oder sowas haben. Auf jeden Fall safe. Wovon wir ein Fan sind, wenn wir das nicht unbedingt haben, aber eine große Kundenbasis, iterieren wir viel über Kampagnen, also bei Bestandskundentestings. Also jetzt als Beispiel, wenn ihr seht, die meisten Kunden kaufen ein, weil es Garantie XY gibt und das und das und das und wir wollen im Design ein bisschen stärker uns unterscheiden und optimieren, dann werden wir zum Beispiel die nächsten ein, zwei Monate Kampagnen-AB testen mit zwei verschiedenen Designs, um dann zu gucken, okay, wie kommen wir dort weiterhin, um zum Beispiel diesen Hebel rauszuholen. Aber in Flows ist es wieder ein bisschen delikater, sage ich jetzt mal, weil gerade abgebrochene Warenkörbe, ihr habt Kunden, die fliegen raus aus dem Flow, weil sie kaufen. Das heißt, nicht jeder abgebrochene Warenkorb ist ja gleichzeitig, oder nicht jeder Warenkorb ist gleichzeitig eine Flow-E-Mail, die rausgeht. Da braucht ihr deutlich mehr Volumen als jetzt in einem Post-Purchase-Flow. Post-Purchase-Flow könnt ihr viel besser AB testen als ein Checkout. Da dauert's länger.
Strong, strong, strong. Mega. Dann würde ich sagen, machen wir mal einen Haken dahinter. Wenn du jetzt zugehört hast, ich hoffe, du konntest hier als Zuhörer, Zuhörerin einmal ordentlich was rausziehen. Falls du sagst, ey, hast du gar keinen Bock, das jetzt selber aufzubauen oder du willst erstmal wissen, was da in deinem Setup eigentlich wirklich steckt, dann kannst du hier einmal in der Beschreibung dich direkt bei uns melden. Da ist auch Markus Agentur Online-Gen dabei, findest du ebenfalls unten verlinkt. Insofern freuen wir uns sehr. Ich danke dir vielmals, Marco, für diese absoluten Goldnuggets. Richtig geil. Und ja, schreibt gerne mal in die Kommentare sonst, was euch noch interessiert oder wenn ihr Fragen habt. Let's go. Und dann, ja, danke, Marco. Wir sehen uns.
Sehr gerne.
Bis dann.